Herzlich willkommen bei Wir arbeiten dran,
dem Working Woman Podcast von Julia Möhn und Christina Appel. Noch nie haben in Deutschland so viele Frauen gearbeitet wie heute. Und trotzdem sagen uns Erfahrungen und Statistiken, dass noch ganz viel Arbeit vor uns liegt, bis Frauen so arbeiten können, wie sie es auch wollen. Working Women ist der Kanal des Emotion Verlags für alle Themen, die für arbeitende Frauen relevant sind. Und das sind einige.
Equal Pay, Fair Pay, Flexwork, New Work, Führung, Gründung, Glasdecken, Netzwerke, Digitalisierung. In Wir arbeiten dran sprechen wir mit Menschen, die neue Ideen haben für die großen Herausforderungen von Working Women.
Herzlich willkommen zu Folge 32 von Wir arbeiten dran, der Working Woman Podcast mit Christina Appel und
Julia Möhn.
Hallo Julia, wie geht's dir?
Danke sehr, sehr gut.
Sehr gut, wir kommen beide sozusagen frisch aus dem Urlaub.
Genau, letzte Sommertage.
Die letzten Sommertage, sie sind schön und sie sind heiß in Hamburg, was ja selten ist. Wir steigen aber so direkt volle Kanne ein mit einem Thema, was uns alle angeht. Wir wollen heute über Frauen und Führung sprechen. Jetzt bist du ja Führungspersönlichkeit und es ist einer der Gründe, warum wir zwei auch gerne unsere eigenen Erfahrungen am Anfang unserer Folgen austauschen, weil wir doch unterschiedliche Arbeitserfahrungen und Lebenserfahrungen machen. Erzähl mal, was dir zu Frauen in Führung so einfällt.
Also ganz unterschiedliche Dinge. Natürlich, dass ich in den letzten 10 Jahren, wo ich mich mit diesem Thema beschäftige und ungefähr seit 15 Jahren selber in Führungsposition bin, ganz viele großartige Frauen kennengelernt habe, die führen. Muss man sagen, dass mich wirklich nichts mehr inspiriert als eine Frau, die an einem richtigen Ort Dinge anschiebt, mitprägt. Also ich bin immer noch sehr bei diesen If she can see it, she can be it. Das inspiriert mich sehr. Und auf der anderen Seite habe ich in den letzten Jahren erst angefangen, mein eigenes Führungsverhalten zu reflektieren. Wird im Moment von einer tollen Coachin begleitet und die bespricht mit mir ganz oft, dass halt Führen auch nicht nur bedeutet, alles zu geben, sondern auch sich um sich selbst zu kümmern. Und das merke ich, dass ich quasi die inneren Glaubenssätze von eher der Vätergeneration und den ersten Chefgenerationen, die ich hatte, übernommen habe, die bedeuten so, der Chef ist immer da, der Chef kümmert sich um alles, der Chef ist für alles verantwortlich und der Chef macht alles mit sich alleine aus. Und man ahnt schon, dass das weder gesund noch klug noch zukunftsführend noch irgendwas ist. Und ich doch aber merke, wie lange es dauert, bis ich von diesen Glaubenssätzen runterkomme. Und insofern freue ich mich sehr, die heute weiter zu diskutieren und in Zweifel zu stellen und zu challengen, wie man heute sagt. Sag mal du, wie ist es mit dir und der Führung? Ist das ein gutes Wort? Löst das bei dir gute Gefühle aus?
Gemischte Gefühle, würde ich sagen. Also meine berufliche Laufbahn begann ausschließlich mit Männern in Führung. Ich war auch die weibliche Assistentin von 3 Produktmanagern in meinem ersten Job. Und da konnten auch einige deutlich besser führen als andere. Weibliche Führung habe ich erst später erlebt und da aber auch ganz häufig, zumindest in den hohen Management-Positionen, um Kaya Ottos Worte zu benutzen, welche die ein starkes inneres Patriarchat in sich tragen und die auch von dieser männlichen Führung doch stark geprägt sind, was du gesagt hast. Ne? Ich muss Entscheidungen treffen, ich muss sie auch vorher nicht diskutieren, ich übernehme die Verantwortung für alles und habe dann aber gerade bei Emotion vor allem und auch in vielen anderen auch in Freundinnen zum Beispiel Frauen erkannt, die besonders gut sind in diesem wertschätzenden Empowerment. Frauen, die es schaffen, Stärken zu erkennen und zu fördern, die Hilfestellung bieten, wenn sich Schwächen hervortun, die Sounding Boards sind und einen so weiterbringen. Und das ist, finde ich, die Führung so, wie wir sie brauchen, auch wenn wir anfangen, selbstständiger zu arbeiten und Hierarchien auseinanderbrechen wollen. Da ist das, glaube ich, für mich der einzige Weg. Ich weiß nicht, du weißt ja, dass ich sehr gerne Krankenhausserien gucke. Und ich gebe hier so einen Geheimtipp ab, der kein Geheimtipp ist, aber New Amsterdam, dieser Klinikleiter hat so einen wunderbaren Satz und der sagt immer als allererstes, how can I help? Wie kann ich dir helfen? Und ich glaube, das ist die Essenz von modernem Führen, was und etwas, was teilweise Frauen sehr viel besser können, weil sie einfach anders sozialisiert sind, einfach zu sagen, was brauchst du, um gut zu arbeiten? Und das habe ich Gott sei Dank schon erlebt. Und das steht im krassen Gegenteil zu etwas, was mich sehr stark hemmt in meiner Arbeit. Und das ist so ein Micromanagement. Ich finde, das ist was, was nicht mehr passieren darf, was Motivation hemmt und Innovation hemmt und Kreativität hemmt, wenn Führungskräfte glauben, für die Arbeit des einzelnen Teammitglieds verantwortlich zu sein und da Mitspracherecht zu haben. Ich glaube, das ist sehr schwierig. Wir haben ja heute einen Gast eingeladen, Lilian Gerke-Wetterkind, die sich ganz stark mit Frauen in Führung auseinandergesetzt hat. Und sie hat eine eigene Studie durchgeführt. Möchtest du unseren Gast vorstellen?
Ja, gerne. Die ist tatsächlich uns begegnet aufgrund dieser Studie, die wir beide auf den sozialen Medien gesehen und wahrgenommen haben. Und sie ist systemische Beraterin für Organisationsentwicklung und Change Management und hat da die Schwerpunkte Diversity und Unternehmenskultur und hat jetzt auch tatsächlich vor 1,5 Jahren gemeinsam mit ihrem Mann das Unternehmen Gerke und Wetterkind Consultants gegründet. Und ein Schwerpunkt eben ihrer Beratung ist es, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen und hat deshalb auch in diesem Frühjahr ein eigenes Führungskräfteentwicklungsprogramm für junge Frauen ins Leben gerufen, das Young Female Leadership Program, und das wirklich sehr begeistert angenommen wurde. Und wie gesagt, auf sie gestoßen sind wir, weil sie gemeinsam mit Professor Dr. Armin Trost von der Hochschule Furtwangen eine Studie durchgeführt hat mit dem Titel Frauen wollen führen, aber unter anderen Vorzeichen. Und dabei hat sie 50 Frauen zu ihrer erlebten Arbeitsrealität befragt und sagt, sie möchte mit dieser Studie einen Raum für Dialog öffnen. Und das ist sie ja bei uns genau richtig. Und wir unterstützen sie dabei gerne. Herzlich willkommen, Lilian Gerke-Wetterkind.
Herzlich willkommen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf.
Lilian, zum Anfang einmal groß gefragt, was gab denn den Anstoß für deine Studie?
Ja, zum einen, dass ich mich mit meiner eigenen Geschichte so ein bisschen allein fühlte. Also ich habe mir ja öfters mal den Kopf an der sogenannten gläsernen Decke eingerammt und dachte dann irgendwie, gibt es da auch andere Frauen, denen es ähnlich ging? Und warum war das so, dass die nicht führen wollten, konnten, durften? Und zum anderen glaube ich auch, weil ich ein bisschen Zeit hatte, das so zu reflektieren. Es war ja letztes Jahr, da war der Corona-Lockdown. Dann habe ich auch bei Working Out Loud Frauenstärken mitgemacht und habe da natürlich wahnsinnig viele Frauen kennengelernt, weil ich nicht nur in meinem Circle mitgearbeitet habe, sondern eben auch diese Zusatzangebote wahrgenommen habe und mich da auch mit sehr vielen Leuten vernetzt habe. Frauen. Und mit einmal kannte ich plötzlich so viele und dann dachte ich, das ist jetzt echt die Gelegenheit, mich mal da auszutauschen, wie es anderen Frauen erging. Und dachte dann mit diesem ganzen Gesprächsmaterial, das wäre jetzt irgendwie total schade, wenn es bei mir in der Schreibtischschublade ja so versauert. Und habe dann auch die Hochschule Furtwangen, Professor Dr. Armin Trost angesprochen und habe dann so ganz Working Out Loud mäßig, ganz frech und mutig ihn mal angeschrieben, ob er zufällig Lust hat, an so einer Studie mitzuwirken, wo es eben darum geht, warum führen so wenig Frauen? Wollen wir mal so ein bisschen noch dahinter gucken? Also nicht nur, dass Frauen nicht wollen oder nicht können oder sich nicht trauen, so diese Hypothesen, sondern wirklich mal mit den Frauen auch konkret zu sprechen. Und dann habe ich ihn da an meine Seite bekommen. Das fand ich auch sehr spannend, dann mit einem Mann zusammenzuarbeiten zu diesem Thema. Und ja, und dann haben wir einfach die ganzen Interviews ausgewertet und in Präferenzen zusammengefasst.
Einmal kurz gefragt nach der gläsernen Decke und dem blutigen Kopf. Du warst, bevor du Unternehmensberaterin geworden bist, in der Finanzbranche tätig.
Genau.
Gab es denn da viele weibliche Vorbilder für dich? Oder wie hat sich das angefühlt, diese gläsernen Decken?
Eigentlich überhaupt nicht. Also ich habe in Banken gearbeitet, in zwei, und da gab es nicht besonders viele Frauen. Im Vorstand schon gar nicht. Zweite Ebene auch nicht. Dann war meine Teamleiterin, das gab's. Und deshalb so richtige Role Models, an denen ich mich orientieren hätte können, gab es nicht. Und ich habe es einfach selber versucht, ohne Netzwerk. Also ich habe damals auch noch nicht so festgestellt, wie förderlich und toll ein Netzwerk sein kann. Ich habe es einfach allein versucht oder so ein bisschen geguckt und mich dann halt oft gewundert auch, wie Männer so voranschreiten in ihrer Karriere, wie das bei denen funktioniert und warum das bei mir nicht so funktioniert, obwohl ich doch in vielen Fällen auch mal besser war. Also wir konnten ja ganz oft über Zielerreichung auch messen, ne? Wer war jetzt so die beste Vertrieblerin oder der beste Vertriebler? Und da war ich schon oft ganz vorne mit dabei, aber Kollegen, die jetzt nicht ganz so gut waren, die haben dann Teamleiterstellen bekommen. Das hat mich immer sehr gewundert. Aber ich hatte damals noch keine richtige Lösung, keinen Zugang gefunden, warum das jetzt so ist.
Und wenn wir jetzt mal auf deine Untersuchung kommen, wie ist der Status quo? Wie sieht es aus mit Frauen in Führungspositionen in Deutschland?
Prozentual betrachtet, wie viele Frauen in Führung sind. Da gibt es ja von D-Statis eine Auswertung, also zumindest für 2021, die ist ganz neu. Also sie sagen, es sind rund 29% Frauen in Führungspositionen und die Führungspositionen sind auch definiert. Da gehören Vorstände, GeschäftsführerInnen dazu, Führungskräfte in Handel, Produktion und Dienstleistungen. Mhm. Und 29%, ja, das ist jetzt ein Drittel. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben.
Definitiv. Ich habe auch gerade frisch von Deloitte einen Bericht gelesen, dass zum Beispiel in deinem Sektor, also im Finanzsektor, nur 5% der Führungspositionen, CEO-Positionen weiblich besetzt sind. Da ist also wirklich noch ganz viel Raum. Aber an den Abschlüssen liegt es ja nicht. Also die IAB berichtet, im März heute studieren dreimal mehr Frauen einfach aus dem MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, dreimal mehr als noch vor 20 Jahren. Es ist aber so, dass Frauen sich nach dem Studium häufig gegen die Arbeit in diesen Bereichen entscheiden, also seltener als Männer tatsächlich einen MINT-Beruf ergreifen. Die Voraussetzungen stimmen. Aber warum, glaubst du, machen Frauen dann nicht weiter?
Ja, ich glaube, dass unsere Arbeitswelt, wie wir sie im Moment noch vorfinden, maximal unattraktiv für Frauen ist, um gern in Führung zu gehen. Das zeigt sich auch aus der Auswertung meiner Studie, der ganzen Interviews. Denn die Präferenzen, die Frauen nennen, um gerne in Führung zu gehen, um sich da wirklich oder ihr Potenzial auch einzubringen und sich da voll zu entfalten, die haben einfach mit den Strukturen zu tun in den Unternehmen und mit der Unternehmenskultur. Mhm. Und ich glaube, dass ich rede jetzt einfach mal wir Frauen und schon sehr genau überlegen, ob wir Lust haben, unser Potenzial irgendwo einzubringen, wo wir uns unwohl fühlen. Vielleicht auch das Gefühl haben, wir sind da nicht willkommen. Wir sind vielleicht auch mit unserer Weiblichkeit nicht willkommen, weil das Männliche, ich sage jetzt einfach mal das Männliche, ich weiß schon, aus psychologischer und soziologischer Sicht muss man da ein bisschen differenzieren, aber so diese männlichen Attribute, die uns so vorgelebt werden, die scheinen ja so ein bisschen die Norm zu sein. Und die Attribute, die wir Frauen haben, die sind halt irgendwie nicht so gleichwertig, sondern wir sind ja eher so das schwächere Geschlecht und nicht so kompetent angesehen. Und ich glaube, das hindert uns schon, dass wir sagen, wir haben so richtig Lust, unser Potenzial einzubringen in so einer Arbeitskultur oder eine Unternehmenskultur, die uns eigentlich nicht so richtig willkommen heißt.
Du hast in der Studie am Einstieg auch geschrieben, warum deiner Meinung nach mehr Frauen in Führung sollten. Wenn du da einmal zurückschauen magst und wirklich auch offen gefragt, warum sollten denn mehr Frauen führen?
Also ich finde, unsere Arbeitswelt, die wird ja immer komplexer und immer undurchsichtiger und verworrener. Krisen kommen in schnelleren Taktungen. Und ich glaube, die Kompetenzen, die wir Frauen mitbringen, also auch vor allem das empathische Geschick, Menschen zu was zu bewegen oder auch mal Menschen zu beruhigen oder zu schauen, wie können wir das jetzt für dich lösen, diese Krise, oder wie können wir für alle auch ein gutes Miteinander schaffen, das scheint uns Frauen etwas mehr zu liegen als Männern. Aber ich sage jetzt bewusst, es gibt auch Männer, die das können. Aber uns Frauen ist es einfach in unserer Sozialisation mehr vielleicht mitgegeben, nach dem großen Ganzen zu gucken und nach dem Team zu schauen. Und ich glaube, solche Eigenschaften, die Frauen mitbringen, das empathische, engagierte, teamfähige, das erscheint mir für die Zukunft gute Skills zu sein, um in dieser verworrenen, komplexen, sehr krisenbehafteten Arbeitswelt ein gutes Miteinander zu schaffen und gut in die Zukunft miteinander zu kommen.
Es ist ja tatsächlich so, dass wir im Moment aus einer Zeit kommen, wo wir Frauen noch wahrgenommen haben als she's a boss, so. Wenn wir sie sehen in diesen Spitzenpositionen, dann sehen wir dort bestimmte Frauen. Und die Frage ist, ob wir uns damit so einen großen Gefallen getan haben. Also ganz aktuell jetzt Ende August, Sheryl Sandberg hat gerade ihren Job verlassen. Patricia Schlesinger ist gerade entlassen worden. Was bräuchten wir deiner Meinung nach anstelle dieser sehr sichtbaren Vorzeigemanagerin?
Ich glaube schon, dass wir nach wie vor sichtbare Vorzeigemanagerinnen brauchen, aber nicht die Frauen, die sich ein bisschen männliche Attribute abgeguckt haben. Ich zum Beispiel bei der Frau Schlesinger bin ich überrascht, dass sie diese Statussymbole, dass die so wichtig für sie sind, weil zum Beispiel in meiner Studie rauskam, dass Frauen diese Statussymbole überhaupt nicht wichtig sind. Also ein Dienstwagen oder ein Arbeitsbereich, wo man 1,5 Millionen investiert, dass das Büro so schick ist. Also das sind so Dinge, die den Frauen in meiner Studie überhaupt nicht wichtig sind. Und das wundert mich. Und ich meine Vermutung ist, ich glaube, Frau Schlesinger ist ja auch schon um die 60, das sind ja öfters auch mal Frauen, die eben sehr männlich auch sozialisiert sind und die vielleicht verinnerlicht haben oder einen Glaubenssatz haben, ich kann nur erfolgreich sein, wenn ich so bin wie ein Mann. Das sind die Vorbilder, die es nicht braucht, glaube ich, für uns. Weil an denen kann ich mich überhaupt nicht orientieren. Also ich finde da auch nichts, wo ich sage, so will ich auch werden. Sondern ich hätte gerne dann eine feminine, taffe, fröhliche, feinfühlige Frau, der sowas vielleicht gar nicht wichtig ist, weil sie nicht in einem Dienstfahrrad irgendwie unterwegs ist und die sich irgendwo zu ihren Mitarbeitenden setzt, der also ihr so ein schickes Büro völlig wurscht ist. Das wären zum Beispiel so Vorbilder, die ihr Team toll findet, wo man drüber redet, hey, bei der musst du unbedingt arbeiten, die ist so cool, die findet auch mit dir eine Lösung, die lässt dich machen, die ist, die treibt diese Eigenverantwortung voran. Also ich wünsche mir solche Vorbilder und die braucht es noch mehr.
Ja, du hast da was angesprochen, was ich auch im Vorgespräch gesagt habe, eben dieses starke innere Patriarchat, was wir ja alle gelernt haben. Zumindest jetzt wir Älteren. Ist dir denn in deiner Studie, oder vielleicht sollte ich zuerst fragen, wer die Frauen in deiner Studie waren, welche Altersstrukturen das waren und auch aus welchen Branchen? Weil mich würde sehr interessieren, ob in unterschiedlichen Branchen auch unterschiedliche Aussagen getroffen wurden. Welche Entdeckungen hast du da gemacht?
Also die Altersmischung war sehr breit. Also ich hatte Frauen dabei, die so 24-25 Jahre waren, also so gerade so 1-2 Jahre im Berufsleben. Und die älteste war 56. Also die hatte aber auch immerhin ja noch 10 Jahre ungefähr vor sich. Ich habe verschiedene Branchen drin gehabt. Ich hatte Ingenieurin, ich hatte eine Journalistin, ich hatte natürlich auch eine Bankerin. Ich hatte eine Steuerberaterin, eine Rechtsanwältin, also schon sehr breit gemischt. Ich habe allerdings schon im Bereich des Studiums geschaut. Also ich habe jetzt keine Frauen dabei, die vielleicht jetzt irgendeine Führungsposition mal hatten oder anstrebten im Einzelhandel zum Beispiel. Also das muss ich fairerweise sagen, da ist die Durchmischung nicht so ganz gelungen. Und ich habe auch, was ethnische Hintergründe oder kulturelle Hintergründe angeht, da jetzt auch nicht so eine Riesenmischung drin gehabt. Also es waren schon Frauen, die hauptsächlich hier in Deutschland geboren und groß geworden sind. Aber ich habe auch Frauen dabei, die Kinder, also Familie hatten und auch welche, die nicht hatten. Also auch das fand ich total wichtig, weil da gibt es vielleicht, dachte ich, auch unterschiedliche Blickwinkel. Und ich hatte Frauen dabei, die eben eine Führungsposition anstreben oder sich überlegen, will ich das machen, und welche, die schon in Führung waren und wieder raus sind. Weil das die Erkenntnisse, die mitgebracht haben oder das, was die gesagt haben, natürlich auch sehr wichtig ist für unsere Arbeitswelt. Warum sind die wieder gegangen? Aus welchen Gründen? Genau.
Und welche Unterschiede oder welche Überraschungen hast du da rausgefunden?
Überrascht war ich, dass echt viele gesagt haben, ich würde schon führen. Ich habe da ich kann mir das total gut vorstellen. Ich hätte Lust, Einfluss zu nehmen und was zu gestalten, aber eben nicht unter diesen Rahmenbedingungen. Und ich glaube, 44 der 50 Frauen haben das gesagt, also das ist fast eine Quote von 90%, die sagen, ich hätte Lust, eine Führungsfunktion zu übernehmen und Verantwortung zu übernehmen. Das hat mich sehr überrascht, weil ich dachte, es ist eher so 50-50, dass viel mehr sagen, nee, führen ist nichts für mich. Was mich auch überrascht hat, dass diese Präferenzen, die wir rausgearbeitet haben, nahezu allen Frauen sehr identisch waren. Das fand ich spannend. Also sowohl die jungen als auch die älteren Frauen und in den unterschiedlichen Branchen haben fast die gleichen Präferenzen in Bezug auf die Arbeitswelt. Da gibt es eigentlich keine Unterschiede. Dass jetzt die MINT-Frauen sagen, ja, das müsste mehr so sein, oder die VWL-BWL-Frauen sagen mehr so, sondern dass sie eigentlich sehr einheitlich unterwegs waren in dem, was sie sich wünschen, um dann auch gerne führen zu wollen.
Gab es denn in einem Bereich Unterschiede? Also du hast schon gesagt, Mütter, nicht Mütter zum Beispiel. War das irgendwas Erkennbares?
Nein, also sogar die Frauen, die also jetzt keine Familie haben, haben sich zum Beispiel auch dem Thema Teilzeit sehr offen und gezeigt und sagen, das kann ich mir ganz genauso gut vorstellen. Also das wird ja oft auch mal, wie verbinde ich Familie und Beruf? Da gab es keinen Unterschied. Das Einzige, wo sie sich ein bisschen uneinig waren, war beim Thema Top-Sharing oder Job-Sharing. Das war interessant, weil die einen haben gesagt, auch kann ich mir total gut vorstellen, Verantwortung zu teilen. Und die anderen haben gesagt, das kann ich mir nicht so gut vorstellen, weil man sich da wahnsinnig abstimmen muss. Also da war auch schon noch zu spüren, ich mache lieber allein, also so zu führen. Das war eigentlich der einzige Unterschied. Bei allen anderen Präferenzen waren sie sich unglaublich einig, dass sie das so gerne hätten.
Ich glaube, wir müssen jetzt so ein bisschen in die Auflösung gehen und mal fragen, was die Präferenzen so waren. Sonst müssen wir das irgendwie so lange vor uns hertragen. Eins davon, glaube ich, war, mehr Begleitung zu haben im Job oder auf dem Weg. Das Stichwort Mentorinnen, Mentoren ist gefallen. Was erhoffen sich die Frauen von diesen Mentorinnen?
Also die Frauen haben alle gesagt, ich sehe mich ja nicht als geborene Führungskraft. Also ich komme ja nicht auf die Welt und kann das ganz intuitiv. Und es wird ja oftmals so vermittelt, das ist auch eine eigene Erfahrung von mir. Ich hatte mich auch für eine Position beworben und habe dann auch gesagt, ich würde gerne in den ersten Wochen, Monaten einen Sparing-Partner oder eine Partnerin haben. Und das stieß ein bisschen auf Unverständnis, so nach dem Motto, aber das können Sie doch intuitiv. Und das war auch eine spannende Erkenntnis, dass das den anderen Frauen eben auch so geht, dass sie sagen, wir wollen uns da rückversichern. Also wir sehen es schon als große Verantwortungsübernahme, ein Team anzuleiten mit, weiß ich nicht, 15, 20 Leuten. Und wir erhoffen uns da schon eine Reflexion, eine Unterstützung und einfach einen Austausch. Dass wenn Probleme auftauchen oder Fragestellungen, ja, wie könnte ich das jetzt machen? Ich habe das und das gesagt. Wie könnte das auf die Leute wirken? Dass sie sich da so eine Rückkopplung suchen, Sparing-Partnerin, Sparing-Partner, eine Unterstützung, einfach um sich auszutauschen, zu reflektieren.
Ich habe mich in dem Bereich gefragt, um das mal zu challengen, dass sich das ja mit bösem Blick oder mit kritischem Blick auch so als Unsicherheit interpretieren lässt, ne? Dass man sagt, brauche so eine absolute Rückendeckung, meine Entscheidungen sollen mitgetragen, aber bitte nicht in Frage gestellt werden. Ne? Was liest du aus diesem Wunsch?
Also ich habe das eher als Stärke empfunden. So, ich kann ja gar nicht alles können als Führungskraft. Ich kann ja gar nicht alles wissen. Also es ist doch super, dass ich Menschen habe, mit denen ich mich rückversichern kann, um zu lernen. Weil zu lernen ist ja eigentlich eine Stärke und keine Schwäche. Und so kam das auch bei mir an, dass das eigentlich eine Stärke ist, zu sagen, ich kann nicht alles können, ich bin keine geborene Führungskraft, ich mache das hier vielleicht zum ersten Mal. Da ist es doch super, wie beim Fahrradfahren lernen, wenn ich vielleicht noch jemand habe, der mal so hinten am Gepäckträger mal ein paar Meter noch hält, damit ich nicht ständig hinfalle und mir die Knie aufschürf. Und ich interpretiere es als Stärke, viele andere auch.
Hm. Wir sprechen ja ganz häufig, jetzt nicht nur im Zusammenhang mit Führung, über psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz. Dazu gehört auch für Führungspositionen, ich will mich nicht ständig profilieren müssen. Also ich möchte auch keine Rolle spielen müssen, nicht dauernd mein eigenes, was sagt der Amerikaner, toot my own horn, also mich selbst ständig irgendwie über meine Arbeit sprechen, mich selbst weiterverkaufen müssen. Was nimmst du aus deinen Befragungen, was muss ein Arbeitsplatz oder ein Unternehmen bieten, damit so eine Sicherheit aufgebaut werden kann?
Also die Frauen haben gesagt, wir präferieren eine Unternehmenskultur, in der menschliche Unvollkommenheit nicht hinderlich ist. Also in dem einfach Dinge passieren, man stolpert mal über was, man macht Fehler und die werden gelöst und da schaut man drauf, wie kann man das nächste Mal besser machen, aber es wird halt eben nicht persönlich oder es wird halt eben nicht angreifend. Und eben, wie du auch gesagt hast, andere Rollen einnehmen ist so ein Thema, dann muss ich mir überlegen, mit wem rede ich wie, damit ich an mein Ziel komme? Oder kann ich einfach sagen, was ich möchte, was ich empfinde, was ich für ein Bedürfnis ich habe? Oder muss ich jedes Mal mir vorher einen Tag lang überlegen, wie verkleide ich das jetzt am besten, damit es auch gut ankommt? Und das sind so Sachen, also kann ich einfach in meiner persönlichen Art so unterwegs sein, wie ich bin, ohne mir ständig, und das ist ja auch anstrengend, wenn ich mir ständig überlegen muss, wie kann ich jetzt noch besser irgendwas erreichen oder mich jetzt noch besser verkaufen, sondern kann ich einfach frei der Leber nach sagen, was ich gern hätte. Selbstverständlich jetzt nicht polternd, oder das meine ich jetzt nicht, ne, dass man ständig da in Wutausfällen oder so, Wutanfällen unterwegs ist, das nicht, aber da kann ich nicht einfach mehr ich sein. Und mich auch sicher fühlen, dass wenn ich mich mal verplapper oder vielleicht auch mal was Blödes von mir gebe, dass das nicht meine Karriere behindert, sondern dass es einfach so, ja gut, sie hat vielleicht jetzt, heute war jetzt nicht der beste Tag, ist okay, morgen fang mal wieder von vorne an. Ich glaube, das ist wichtig, um sich gut einzubringen und Offenheit miteinander auch wirklich leben zu können.
Orientieren wir uns einmal kurz um. Jetzt ging es ja darum, sozusagen ich im Vergleich oder im Kontext für Menschen, die noch über mir stehen und die noch mehr Verantwortung haben. Wenn wir jetzt einmal gucken, sozusagen, wie möchten Frauen ihr Team führen oder die Menschen führen, für die sie verantwortlich sind. Was kommt da raus als quasi Menschenbild? Wollen sie da eher so Zugpferd sein oder wollen sie Wegweiser sein oder möchten sie ein Sounding Board sein? Mhm.
Genau, also eine Präferenz war eben auch der Führungsstil, wie Frauen sich sehen als Leader. Und es ist ganz klar der Servant-Leadership-Ansatz präferiert worden, also übersetzt als ja vielleicht dienende oder partnerschaftliche Führung. Frauen sehen sich also eher als Coach oder als Befähigerin. Also dieses Augenhöhe-Thema, also ich möchte jetzt nicht Command and Control an den Tag legen, sondern meine Leute eigentlich befähigen, sehr eigenverantwortlich zu arbeiten, die Stärken auch rauszuarbeiten, um ja vielleicht auch mich manchmal überflüssig zu machen als Führungskraft, dass ich nicht immer gefragt werde, ja, wie machen wir es jetzt? Und dass ich mich vielleicht in der Verantwortung fühle, als Führungskraft jetzt auch noch die Lösung herbeizuführen, sondern dass das Team halt es sehr gut auch alleine kann und ich eigentlich eher so als Coach unterwegs bin und gucke, wer braucht jetzt noch was, um maximal gut sein Potenzial oder ihr Potenzial einbringen zu können.
Du hast vorhin schon Jobsharing und auch Topsharing angesprochen. Und wir haben ja auch darüber schon mal eine Folge gemacht. Das ist also sehr stark eine Typfrage und nicht unbedingt eine Geschlechter- oder Genderfrage. Trotzdem bringt das mit sich eine Frage des Prestige. Also wenn man sich eine Führungsposition teilt, kommt einem dann die Hälfte des Ruhms zuteil. Häufig wird ja Leadership auch eben mit Macht und damit auch mit einer Prestigeposition, einem prestigeträchtigen Titel auf der Visitenkarte verknüpft. Hast du das bei den Frauen in deiner Befragung bemerkt? Streben die nach Ruhm und Anerkennung oder suchen die was ganz anderes?
Also das Teilen von Verantwortung kam bei vielen schon deutlich heraus. Also jetzt bei manchen eben nicht im Bereich, ja, wir teilen uns die Führungsposition, eher auch im Bereich dann, wir entscheiden im Team miteinander. Also ich bin schon die Leaderin und ich habe das Team. Aber ich würde halt viele Entscheidungen auch gern ins Team geben. Also nicht zu bestimmen, so machen wir es. Gut, das muss man manchmal, das ist klar, das haben viele auch gesagt. Also man kann nicht alles demokratisch abstimmen. Aber so grundlegende Entscheidungen, was auch das Team angeht, da würde ich gerne das Team dann integrieren. Deshalb glaube ich nicht, also oder aus den Antworten der Frauen kam jetzt nicht raus, ich bin da die allein einzige Entscheiderin. Ich sitze da so ganz oben an meiner Spitze und regiere mein Land und bestimme dann auch, was zu tun ist, sondern das ist für Frauen, ich glaube, eher ein Statussymbol zu sagen, ich binde da eigentlich mein Team mit ein oder ich führe mit einer anderen Person zusammen. Das macht die Sache leichter. Ich weiß nicht, ob man Status sagen kann, aber ich habe so das Gefühl, für Frauen ist es einfach wichtiger, etwas zusammen zu tun, weil sie nach der impliziten Überzeugung agieren, dass halt geteilte Entscheidung Unsicherheit reduziert und am Ende zu besseren Entscheidungen führt. Und vielleicht könnte das ein Status sein, dass man dann sagt, ich habe aber die besseren Entscheidungen getroffen. Keine Ahnung, wenn es der neue Status ist, die bessere Lösung oder die zielführende oder die pragmatischere. Vielleicht ist es, vielleicht gibt es zukünftig neues Statusdenken.
Und wenn du sagst sozusagen, dass das Prestige ist es nicht, warum Frauen diese Führungsverantwortung übernehmen wollen, was steht dann an der Stelle? Also gute Entscheidung klingt ja total altruistisch eigentlich, ne? Also es ist ja aber nicht unbedingt, also ist es das schon, zu sagen, ich treffe gute Entscheidungen und das gibt meinem Leben dann Sinn? Oder warum, was ist sozusagen ein Motivbündel, ein Motivstrauß von Frauen, warum sie diese Führungsaufgaben übernehmen wollen?
Ich glaube, zum einen schon ein Team zum Erfolg zu führen, als Team, also nicht ich als Führungskraft habe hier, sondern das Team. Also ich glaube schon, dass es ein Antrieb ist, so dieses Gemeinsame zu schaffen. Aber gleichzeitig glaube ich schon, dass Frauen intuitiv spüren, dass man an solchen Positionen eben Einfluss nehmen kann und etwas gestalten kann. Wir reden ja nicht so gern über das Thema Macht. Ich sehe Macht, aber ich habe mich lange damit auch beschäftigt. Macht wird ja gern mit Machtmissbrauch gleichgesetzt. Deshalb hat es auch so eine negative macht einen negativen Eindruck auf uns, aber Macht kann ja auch Einfluss nehmen, gestalten, bedeuten, und an solchen Positionen kann ich eben Einfluss nehmen und gestalten. Da kann ich aktiv eine Unternehmenskultur mitentwickeln oder mitverändern. Da kann ich Strukturen aufbrechen. Da kann ich andere Frauen nachziehen. Das kann ich nicht, wenn ich ganz unten irgendwo als Mitarbeiterin irgendwo meine Fleißarbeit mache. Da bin ich eher ohnmächtig im Zweifel. Und ich glaube, dass uns Frauen so langsam klar wird, dass wir aus dieser Ohnmachtsposition vielleicht doch in die Machtposition wechseln. Und in Macht steckt ja auch Machen. Also so schlimm finde ich das Wort nicht. Dass wir gestalten und die Arbeitswelt verändern. Und da ist uns schon klar, diese Position müssten wir dann einnehmen, wenn wir verändern wollen. Genauso in der Politik. Das ist ein anderes Thema, aber ich kann eben politisch nur was verändern, wenn ich halt auch das Ministerinnenamt dann übernehme.
Ja, wir sprechen sehr häufig, oder ich spreche sehr häufig eben von dieser Critical Mass. Also wenn wir nicht eine gewisse Anzahl, man sagt 30%, belegen kann, dann nimmt das Ganze keinen Schwung auf. Gestaltungsspielraum ist ein tolles Stichwort. Was sind denn die Barrieren, die den jetzt einschränken momentan? Warum geht das so langsam vorwärts? Sind das vielleicht unsere eigenen, auch unsere eigenen Rollenerwartungen?
Ja, ich glaube schon, dass wir noch sehr von Glaubenssätzen und Stereotypen geprägt sind. Also auch dass diese männlichen Attribute eben noch so wichtig sind, und an den entscheidenden Positionen sitzen eben noch Männer, die dann einfach auch Männer einstellen. Das möchte ich ihnen gar nicht zum Vorwurf machen. Das ist halt aus Gewohnheit oder weil man sich als Mann in einen Mann auch besser reinversetzen kann. Ich glaube, ich kann mich als Frau in einen Mann auch nicht so gut reinversetzen. Das ist mir mein eigenes Geschlecht eigentlich ja auch. Ich kann es einfacher für mich erklären. Und das sind schon noch die Hürden, dass die Männer halt noch entscheiden, wer kommt in die Position. Und dass aber auch Frauen manchmal denken, Frauen können es nicht. Also auch da gibt es noch eine gewisse Arbeit zu machen, dass wir unserem eigenen Geschlecht viel mehr zutrauen und viel, viel mehr empowern und ermutigen und es auch gleichwertig einschätzen. Das ist oft noch der Fall. Und ich glaube auch, dass wir Frauen manchmal noch so ein bisschen denken, das können wir nicht. Aber so sind wir halt sozialisiert worden. Also dass ein Mann das vielleicht besser kann aufgrund seiner Eigenschaften, Attribute. Und wir sind manchmal vielleicht etwas zögerlicher, wenn es um so Positionen geht. Wir überlegen uns halt dreimal, möchte ich das machen? Was steckt alles dahinter? Was kommt da auf mich zu, wenn ich mich dazu entscheide? Wie sieht dann mein Privatleben aus? Muss ich dann irgendwo was einschränken oder will ich das überhaupt oder kann ich das auch? Das ist ja der Klassiker in der Stellenausschreibung, sind 10 Skills, 8 kann ich, 2 nicht. Und wegen der 2, die ich nicht kann, bewerbe ich mich erst gar nicht. Während bei einem Mann heißt es ja manchmal, wenn der schon 5 Skills hat und die 5 anderen aber nicht, dann bewirbt er sich schon und sagt, den Rest lerne ich irgendwo unterwegs auf der Strecke. Und das sind auch so Dinge, die uns Frauen vielleicht ein bisschen einschränken, dass wir immer denken, wir müssen noch besser sein, wir müssen noch mehr Fortbildung machen, wir müssen da noch mehr graben und zeigen, wie gut wir sind, und einfach nicht mal ins Tun kommen und sagen, das reicht jetzt schon, ich fange mal an und den Rest lerne ich irgendwie.
Ich wollte auch nochmal leider zu dem skeptischen Betrachtung noch etwas beitragen. Es gibt die Initiative Chefsache, die sich eigentlich auch dazu gegründet hat, um mehr Chancengleichheit in Führungspositionen herzustellen, und die fragen auch regelmäßig Karriereerwartungen ab. Und da waren Frauen tatsächlich Ende 2021 so skeptisch wie noch nie zuvor, seitdem sie das erheben, dass sie, also vor allem Frauen, fast so die Hoffnung aufgegeben haben, in Zukunft eine Führungsposition zu übernehmen. Nur noch 28% sind hier eher oder sehr zuversichtlich und im Vorjahr waren es noch 35. Mhm. Was glaubst du, was sieht man da? Sieht man da auch gerade die Realität der Pandemie einbrechen, wo man einfach sieht, es geht eben nicht alles? Und ich muss Entscheidungen treffen und die treffe ich dann vielleicht gegen eine Karriere, die ich halt nicht nach meinen eigenen Bedingungen machen kann, weil du sagst ja, Frauen wollen führen. Also wie erklären wir uns diese Zahlenunterschiede?
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass unter dem Eindruck der Pandemie viele Frauen ja irgendwie ernüchtert sind. Vielleicht, weil sie auch merken, dass es zu Hause auch Probleme gibt, die Arbeit gleichberechtigt zu verteilen. Also ich glaube, auch der Blick jetzt in die eigene Partnerschaft ernüchtert vielleicht manche, dass eben die ganze Care-Arbeit und die ganze Erziehungsarbeit doch sehr viel an den Frauen hängen geblieben ist. Da gibt es, glaube ich, eine große Ernüchterung. Es gibt ja, glaube ich, jetzt auch statistisch betrachtet sehr viele Trennungen nach der Pandemie, was mich nicht verwundert. Das ist, glaube ich, der eine Aspekt, der hat schon auch mit der Arbeitswelt zu tun, weil ja auch in Unternehmen immer nach den Frauen geguckt werden. Da wird ja immer nur gefragt, ja, wer kümmert sich um die Kinder? Die Väter werden da gar nicht, die sind da außen vor, als hätten Väter, also Männer keine Kinder und hätten ihre Vateraufgaben nicht zu, oder würden ihre Vateraufgaben nicht wahrnehmen. Da gibt es sicherlich noch einiges zu tun, auch unternehmensseitig die Väter mal in den Blick zu nehmen. Und ich glaube aber auch, was mir gerade auffällt, es gibt jetzt wieder so krass die Quotendiskussion und die Frauen merken dann oft, sie sind da gar nicht willkommen. Also jetzt kommt ja wieder diese Quotenfrau-Thematik so krass hoch, weil ja das Führungskräfte-Positionsgesetz, so heißt es, glaube ich, FIPOC 2, jetzt zum Tragen kam und jetzt schon wieder so viel diskutiert wird, weil es einige Unternehmen gibt, die sich als Zielgröße 0 Frauen reingeschrieben haben. Aber das macht ja was mit einem, also als Frau. So diese, bist hier nicht willkommen, wir wollen dich nicht. Also anders kann ich mir das nicht interpretieren. Also wir wollen uns nicht vorgeben lassen, Frauen einzustellen. Das ist ja alles sehr unschön. Und ich glaube, dass wir Frauen da schneller zurückziehen, wenn wir so Gegenwind bekommen. Also ein Mann sagt vielleicht, ach, jetzt erst recht, dem haue ich jetzt auf die Nase. Also wenn ich mit meinem Mann rede, er sagt, ach, das lass mir nicht bieten. Und ich sage als Frau eher, nee, da habe ich keine Lust drauf. Das möchte ich nicht, mich da so durchzusetzen und mich da immer da 2 Jahre zu kämpfen, das ist es mir nicht wert.
Jetzt heißt deine Studie, ja, Frauen wollen führen, aber unter anderen Vorzeichen. Das kann man ein bisschen übersetzen in Frauen wollen führen, aber nicht um jeden Preis. Was empfinden die Frauen in deiner Studie als einen zu hohen Preis für eine Führungsposition? Was hast du da herausgefunden?
Ich habe ja auch so ein Präferenzenmodell gezeichnet und da gibt es einen äußeren Ring. Und dieser äußere Ring lautet der ganzheitliche Lebensentwurf. Ist der ganzheitliche Lebensentwurf möglich, wenn ich diese Position einnehme? Das fragen sich viele Frauen. Also sie möchten einen eigenen individuellen Lebensentwurf realisieren und in dem gibt es einfach mehr als den Beruf. Und da gehört Partnerschaft dazu, Freunde, Familie, aber auch soziales Engagement, Ehrenamt, Hobbys, alles das, was ein Leben halt ausmacht. Und eine 100%ige Aufopferung für eine Führungskarriere finden Frauen eben wenig attraktiv. Also sie sagen schon, ich möchte Einfluss nehmen, gestalten, aber ich will auch mal meine Ruhe haben, ich will auch mal meine Freizeit haben, ich will mich um meine Familie kümmern. Ich habe Freunde, ich habe sonst noch ganz schön viel in meinem Leben, was mein Leben auch wertvoll macht. Und das ist schon das Wichtigste für Frauen, dass sie sagen, ich möchte schon in der Position, in der ich bin, auch die Möglichkeit haben, verträgliche Arbeitszeiten zu haben. Also verträglich ist natürlich ein bisschen individuell. Also da hat jede so ein unterschiedliches Level, wo sie sagt, das ist verträglich. Aber eine 70-Stunden-Woche fand überhaupt keine der Frauen attraktiv als Beispiel. Ich sagte, hey, das ist doch schade, wenn ich mein Leben eben nur für ein Unternehmen opfer. Das mag zwar dann sein, dass ich dann viel, ja, und dann kommt das halt mit dem Status. Ne? Natürlich kann man sich dann die ganzen Statussachen leisten, aber das finden dann Frauen wieder gar nicht so spannend. Also die sagen dann, wofür mache ich das, um einen tollen Dienstwagen zu haben? Haha, das ist mir gar nicht so wichtig, ich fahre eh viel lieber Fahrrad. Also da sind Frauen ja irgendwie sehr pragmatisch und sehr ja, entspannt unterwegs, was das angeht. Und flexible Arbeitszeiten sind total wichtig oder auch flexible Arbeitsorte, um diesen ganzheitlichen Lebensentwurf immer wieder gut zu kombinieren. Wir Frauen haben vielleicht auch mehr die Gesundheit im Blick. Also fällt mir jedenfalls auf, wenn ich mit Männern rede, kommt es nie so, oh, ich bin erschöpft oder ach Gott, da droht vielleicht bald ein Herzinfarkt oder ein Burnout oder was auch immer. Da sind wir Frauen vielleicht schon mal ein bisschen vorsichtiger. Und das hohe Maß an Selbstbestimmtheit ist total wichtig. Und was ich auch spannend finde, ist halt auch, dass immer wieder die Frauen sagen, hey, es geht doch nicht um die abgesessene Zeit. Es geht doch darum, was ich für Aufgaben erledige oder welche Ziele ich dann erreiche in der Woche oder in dem Monat.
Interessant finde ich an diesem Aspekt von, wie passt Arbeit zum Leben oder das Leben zur Arbeit, die Frage, ob wir dann nicht eigentlich Führung und Vereinbarkeit auch viel enger zusammendenken müssen, als wir es im Moment tun. Was natürlich wiederum damit zu tun hat, von wem diese Rollen bisher ausgeführt wurden. Ne? Wenn wir irgendwie denken, 70% sind Männer, von diesen 70% leben wahrscheinlich ein Großteil Partnerschaften, wo die Verantwortung für die Kinder nicht bei ihnen liegt, die Hauptverantwortung nicht bei ihnen liegt. Hast du da Ansätze gesehen bei den Frauen, wo sie sagen, so könnte man das machen?
Die Vereinbarkeit quasi mehr zu verbinden, auch mit Führung. Ja, Frauen haben da natürlich schon Ideen, also wie das gehen kann. Natürlich sagen die, es muss auch partnerschaftlich funktionieren, also dass wir wirklich zu Hause, und das ist ja auch der Wunsch und die Bitte, dass Männer sich da auch zu Gedanken machen, weil da brauchen wir sie, wirklich die Hälfte zu Hause auch zu übernehmen. Und auch die Dinge, die unter diesen Mental Load fallen, ja. Also das Geschenk für die Schwiegermutter, wer kauft es jetzt? Also der Sohn oder die Schwiegertochter? Also solche Dinge, die stressen. Also ich kenne es bei uns, wir haben keine Kinder, aber wir haben auch Familie. Und wer kümmert sich um diese Geburtstagsgeschenke? Wer sagt eine Einladung ab? Wer sagt bei der Hochzeit zu? Wer kauft das Hochzeitsgeschenk? Wer schaut nach dem Zug, wenn man in Urlaub fährt? Also diese ganzen Zusatzsachen, also das, ich hab da auch wirklich mit meinem Mann mal drüber gesprochen und gesagt, schau mal, das und das, das ist alles auf meiner Liste. Ach, das war ihm gar nicht bewusst. Und dann haben wir angefangen, mal umzuverteilen. Und ich glaube, wir haben es ganz gut gleichberechtigt schon hinbekommen. Und trotzdem denke ich manchmal, ich merke trotzdem, mir fällt trotzdem noch mehr auf, ne? Wenn ich in den Keller gehe und die Flaschen wegbringe, nehme ich halt gleich noch den Müll mit und so weiter. Er fokussiert sich halt dann nur auf die Wasserflaschen oder das ist bei allen, bei meinem Bruder das Gleiche und bei meinem Vater, das muss männlich sein, dass man dieses Ziel so anvisiert. Und das finde ich jetzt auch gar nicht mehr so schlimm, weil dazu gibt es eben Männer und Frauen, dass wir auch unterschiedlich sind. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass in den Partnerschaften diese Arbeit wirklich aufgeteilt wird, was dann aber auch bedeutet, wenn eine Frau zum Beispiel sagt, ich will eine Führungsposition, ich kann mir das vorstellen an 4 Tagen in der Woche, dass der Mann dann eben auch 4 Tage arbeitet. Dass es halt so ein 80%-Modell gibt für beide. Und dass er aber dann auch in seiner Karriere nicht zurückstecken muss, sondern dass für Unternehmen in Ordnung ist, dass auch Männer in Teilzeit arbeiten und trotzdem kompetente, wertvolle Aufgaben übernehmen und nicht, das finde ich ja immer so spannend, dass Teilzeitarbeit ja irgendwie mit teilkompetent gleichgesetzt wird. Da kann sich schon noch viel verändern in unseren Köpfen und dass ein Mann eben kein Schluffi, Weichei oder sonst was ist, weil er eben nur von Montag bis Donnerstag beispielsweise arbeitet und am Freitag halt sich um seine Familie sorgt und kümmert.
Einmal die Unternehmensberaterin mal gefragt, also für uns geht es immer so, es gibt dafür wirklich Leuchtturmunternehmen, also wir stoßen ganz oft auf SAP, die schreiben alle ihre Führungsaufgaben in Teilzeit aus. Dann weiß man aber, okay, aber das ist ein sehr kleiner Teil von Unternehmen. Wie nimmst du das gerade wahr? Weil wir reden ja auch gleichzeitig über Fachkräftemangel. Das heißt, man weiß, man bekommt auch vielleicht nicht mehr alle Menschen zu den Bedingungen, die man selber setzt, sondern eher zu den Bedingungen, die die Menschen setzen. Mhm. Wie nimmst du das wahr? Wie offen sind Unternehmen, die du berätst, für diese Themen, um mehr Frauen in Führung zu bekommen?
Also die Unternehmen tun sich schon noch sehr schwer, aus diesem gewohnten Umfeld, den gewohnten Gegebenheiten auszubrechen, zu sagen, okay, wir finden jetzt keine Vollzeitkräfte. Wir sollten jetzt mal anders suchen und auch Teilzeit als genauso kompetent und gleichwertig betrachten und eben, wie ich gesagt habe, nicht als teilkompetent. Die Menschen sind ja nicht weniger klug oder kompetent, nur weil sie halt 30 statt 40 Stunden arbeiten oder 25 Stunden. Da tun sie sich noch schwer. Also wir diskutieren dann auch schon drüber und ich frage dann auch nach, sie möchten wirklich die Stelle lieber unbesetzt lassen, als jemanden zu nehmen, der 60% drauf arbeitet. 60% ist doch so viel besser als 0%. Also denk immer, wenn man ein Kind fragt, was ist jetzt besser, 60 Äpfel zu haben oder 0 Äpfel, dann würde ich das Kind sagen, 60 Äpfel sind besser. Deshalb verstehe ich das nicht. Also und dann frage ich auch, dann kommst du schon ins Denken und sagen, ja stimmt eigentlich, wenn wir jetzt jemanden haben, der da 60%, also
arbeitet. Die 60 Äpfel sind ein sehr gutes Beispiel.
Ja, doch, da wird doch die Arbeit also immerhin mal zu 60% gemacht. Und wer weiß, vielleicht wird die Arbeit sogar zu 100% gemacht, weil meine Erfahrungen mit Kolleginnen, die in Teilzeit arbeiten, sind enorm gut. Ich habe so das Gefühl gehabt, meine Kolleginnen in Teilzeit, die haben immer viel mehr weggewuppt wie ich. Weil ich konnte ja immer noch sagen, ah ja, dann hänge ich heute Abend halt noch eine halbe Stunde dran oder dann komme ich halt morgen ein bisschen früher oder dann mache ich eine Mittagspause kürzer oder was auch immer oder ach, das kann man auch mal liegen lassen oder so. Ne? Ich habe ja noch eine Woche Zeit. Und die haben halt gesagt, hey, ich muss um 15 Uhr gehen und da muss das fertig sein. Also die waren, also nicht jede, aber meine Lieblingskollegin damals, die war echt klasse. Also ich habe manchmal das Gefühl gehabt, die hat mehr gearbeitet als ich mit meinen 100%. Also nicht mehr gearbeitet, also wirklich auch erfolgreich gearbeitet. Also wirklich die hat tolle Tagungen, also ich bin ja in der Bildungsbranche gewesen, die hat tolle Tagungen organisiert, immer den neuesten heißen Shit da integriert. Ich dachte immer, wo hat die denn noch die Zeit? Aber die hatte sie irgendwie, ja. Aber sie hat sehr krass halt gesagt, du, nee, Mittagessen kann ich heute nicht mit dir. Also lass uns nächste Woche, aber sie hat sich auch nicht so ablenken lassen. Und das wird halt oft nicht gesehen, dass Menschen, die Teilzeit arbeiten, oft sehr viel priorisierter und strukturierter arbeiten.
Da winkt schon nochmal eine Folge zu, könnten wir mit der Vier-Tage-Woche irgendwie genauso, genauso effektiv arbeiten. Aber wir sprechen ja über Unternehmen gerade. Du würdest gerne in den Dialog mit Unternehmen kommen. Deine Studie soll ein Denkanstoß sein. Wo fehlt den Unternehmen und ich denke gerade auch den Konzernen vielleicht das Wissen?
Ja, manchmal bin ich einfach so eine steile These, dass die Konzerne, die ja auch sehr männlich geprägt sind, vielleicht gar nicht wissen, wie Frauen ticken. Also, dass sie auch gar nicht so im Dialog sind mit, wie siehst du das, wie fühlst du das, was hast du jetzt da für ein Bedürfnis? Und wir ticken halt in manchen Fällen einfach anders. Und die Dinge, die ich da jetzt rausgearbeitet habe, die Präferenzen der Frauen, das ist eigentlich relativ easy. Man müsste im Unternehmen nur sich ein paar Frauen schnappen und sagen, genau die gleiche Frage stellen. Was müsste denn sein, damit du mit einem guten Gefühl eine Führungsposition bei uns einnehmen würdest? Und dann einfach mal mit den Frauen darüber reden. Und ich glaube, da könnte man schon unglaublich viel lernen als Unternehmen. Also da kriegt man viel Feedback, viel Rückmeldung und viel Input zu den Strukturen und der Unternehmenskultur. Und das ist eigentlich für mich immer die einfachste Sache. Redet doch mal bitte mit den Frauen und fragt sie einfach mal ganz gezielt. Und da kriegt ihr auch Antworten, ganz sicher.
Lilian, das ist doch eine sehr gute Aufforderung, tatsächlich für Unternehmen in diesen Dialog zu gehen. Und man kann dazu deine Studie sehr gut verwenden, weil man dort eine Menge darüber erfährt, wie Präferenzen von Frauen sind, um sich eben gut zu fühlen in Führung. Wir danken sehr für deine Zeit und deine Insights und freuen uns darauf zu sehen, wie das weitergehen wird. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank euch.
Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön.